an diesem prallen Sommersonntag, dass es ganz so heiß wird, war, als wir drüber geredet haben, noch nicht abzusehen, aber dass es schön warm wird schon. Kurz vor dem kalendarischen Sommeranfang schien es mir passend, über die Schöpfung und den Schöpfer nachzudenken. Und da fiel mir ein, vor ganz kurzem habe ich mich ausführlich befassen müssen mit zwei Versen, die den Schöpfer und die Schöpfung zum Thema haben. Diese Verse werden nächstes Jahr Monatsspruch sein im November. Und ich wurde da gebeten, eine Andacht zu diesem Monatsspruch zu schreiben. Dass es dabei nicht nur um naive, ungetrübte Freude an der Schöpfung gehen würde, ahnte ich dann aber gleich. Denn erstens mal sollte dieser Vers im November der Monatsspruch sein, also nicht im strahlenden Juni. Und das andere wunderte mich eigentlich noch mehr. Es sind zwei Verse aus dem Buch Hiob. Und Hiob, das wissen Sie, ist ja alles andere, bloß kein unkomplizierter, demütiger Bewunderer Gottes. Im Gegenteil, in keinem anderen Buch der Bibel wird Gott derart unverschämt angegangen, geradezu beleidigt und beschimpft. Wie sollte von ihm ein jubelnder Lobgesang auf die Schöpfung kommen? Was diejenigen, die diese Verse herausgesucht haben als Monatsspruch, sich dabei gedacht haben, ich habe keine Ahnung. Ob sie diese zwei Verse einfach so, wie sie da erscheinen, unabhängig und aus dem Zusammenhang gerissen, unabhängig vom Autor und vom Zusammenhang, einfach so als Gotteslob über den November stellen wollten, vielleicht. Aber das kann ich nicht. Denn es würde weder dem Hiob noch uns gerecht. Auch wir, zumindest ich, kann heute nicht einfach die herrliche Schöpfung besingen, ohne das dumpfe Hintergrundrauschen des Krieges zu hören. Und ohne an das zu denken, was wir Menschen mit der Schöpfung auch angestellt haben. Ich kann mich einerseits freuen über diesen wunderbaren sonnigen Sonntag. Gleichzeitig erinnern mich diese doch etwas heftigen Temperaturen an die Sorgen um das, was der Klimawandel mit der Schöpfung und uns Menschen anrichtet. Wenn wir die Verse im Zusammenhang des Hiob-Buches lesen, müssen wir einen weiten Weg gehen mit ihm, um dann doch beim einigermaßen frohen Loben und Danken anzukommen. Nun endlich lese ich Ihnen die beiden Verse. Er allein breitet den Himmel aus, das können wir uns jetzt gerade, wie ein Zelt, und geht auf den Wogen des Meeres. Er macht den großen Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Die Verse sind Teil eines kleinen Hymnus, der die Größe und Macht Gottes des Schöpfers des Himmels und der Erde beschreibt. Ich will mal den ganzen kleinen Abschnitt lesen, den kleinen Hymnus. Der die Berge versetzt, sie merken es nicht. Der sie umkehrt in seinem Grimme. Der die Erde aufschreckt von ihrem Ort, dass ihre Säulen erzittern. Der zur Sonne spricht und sie strahlt nicht auf. Und der die Sterne unter Siegel legt. Der die Himmel ausspannt, er allein und einschreitet auf den Höhen des Meeres. Der große Dinge tut, die unerforschlich und Wunderwerke ohne Zahl. Wenn dann der Hymnus vorbei ist, heißt es dann aber wieder, er, der im Sturmwind nach mir hascht und mir ohne Grund viele Wunden schlägt. Also wir sehen so ganz, nur positiv ist dieses Lob der Schöpfung nicht. Aber am Ende dieses Abschnitts heißt dann, er tut große Dinge, die nicht zu erforschen und Wunder, die nicht zu zählen sind. In den beiden Versen, die da ausgesucht wurden, geht der Blick dorthin, wo die menschliche Vorstellungskraft endet. Das Himmelsgewölbe wird als ein riesiges Zelt vorgestellt, das Gott alleine über der Erde ausgebreitet hat. Über das damals noch unvorstellbare Weite und Tiefe Meer schreitet Gott einfach hinweg. Er ist der Herr des Meeres, des gebändigten Restes der gefährlichen Urflut. Auch die Sterne, die sich dem menschlichen Blick zu Sternbildern formen, so fern und beeindruckend sie erscheinen, sie sind von Gott gemacht. Lampen, heißt es im ersten Schöpfungsbericht, und nicht, wie es in anderen Völkern geglaubt wird, machtvolle Wesenheiten, die so eine Art Konkurrenz zum Schöpfer sind. Die Rede von den großen Dingen, die nicht zu erforschen und nicht zu zählen sind, ist bis heute wahr. So muss man beispielsweise davon ausgehen, dass erst etwa 5% der Tiefsee, dem größten Ökosystem der Erde, erforscht sind. 71% der Erdoberfläche bestehen aus Meer und die Hälfte davon ist Tiefsee. Erst seit den 1960er Jahren wird die dort vorfindliche, unermessliche große Artenvielfalt entdeckt und erforscht. Wie riesig der Beitrag der Tiefsee zu einem gesunden Ökosystem der Erde ist, lässt sich erst allmählich erahnen. Oder die Sternbilder, die er macht. Längst wissen wir, dass die Sterne, die sich für uns so nett zu Sternbildern formen, im dreidimensionalen Raum des Weltalls Lichtjahre voneinander entfernt sind und nur für uns zusammengehörig erscheinen. Man könnte sozusagen sagen, beim großen Wagen weiß die Deichsel gar nichts von dem Rad. Also die sind einfach nur für unsere Augen hängen die zusammen. Die wissen nichts voneinander, dass sie ein Wagen sein sollen. Vor kurzem im Frühjahr ist eine neue Himmelskarte erschienen. 4,4 Millionen Galaxien sind dort aufgenommen. 1 Million davon wurde neu entdeckt und aufgenommen. Sie waren zuvor unbekannt. Über die kartierten Objekte hinaus schätzt man, dass es allein im beobachtbaren Teil des Universums 2 Billionen Galaxien gibt, die im Schnitt wiederum jeweils aus 1 Billion Sterne bestehen. Ich muss zugeben, ich habe diese Zahlen einfach nur mechanisch abgeschrieben. Ich kann da überhaupt mir nichts mehr darunter vorstellen und Sie wahrscheinlich auch nicht oder nur ganz wenige von Ihnen. Man könnte mir da auch ganz falsche Zahlen sagen. Das ist jenseits dessen, was ich mir vorstellen kann. Was lösen solche Beschreibungen der unvorstellbaren Größe und Vielfalt der Schöpfung in uns aus? Hiob formuliert hier diesen kleinen Hymnus nicht selbst, er stimmt ein in tradierte, geprägte Sprache. Wenn er sagt, er tut große Dinge, die nicht zu erforschen und Wunder, die nicht zu zählen sind, zitiert er fast wörtlich seinen Freund Eliphas, aber in einem etwas anderen Ton. Bei Eliphas ist das Lob ungetrübt und er will Hiobs Klagen und Jammern damit zum Schweigen bringen, indem er sagt, schau mal, was Gott alles Gutes macht. Es gibt auch sonst in diesem kleinen Hymnus viele Anklänge und Zitate aus anderen Schöpfungshymnen. Nehmen wir die beiden Verse, die der Monatsspruch sein sollen, für sich allein, scheint es so, als singe Hiob freudig und dankbar das traditionelle Lob des Schöpfers mit, so wie wir gerade aus mein Herz gesungen haben, oder wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, einfach mitsingen, weil es alle singen und weil wir immer schon in unserer Tradition die Schöpfung fröhlich besingen. Wenn wir die Verse aber in ihrem Zusammenhang lesen, sieht es ein bisschen anders aus. Hiob wäre nicht Hiob, der Leidende, der mit Gott Streitende, wenn er hier einfach ins traditionelle Lob einstimmen würde. Die Natur, auch wenn wir sie als Schöpfung verstehen und auch abgesehen davon, was der Mensch aus ihr gemacht hat, hat nie eine eindeutige Botschaft. Unser Blick darauf liest immer etwas heraus oder hinein, was vielleicht in ihm selbst ist oder wie ihm selbst zumute ist. Man kann in der Schöpfung zum Beispiel Gewalt und Zerstörung erblicken. Man kann darin erblicken, dass die Schwachen eingehen und die Starken überleben. Man kann aber auch die Harmonie, die Fülle, die Schönheit die wohlgeordneten Netzwerke von Lebewesen entdecken, die wir größtenteils noch nicht einmal erforscht haben. Der Blick in den Sternenhimmel beispielsweise kann uns einerseits verzweifeln lassen, ob unserer völligen Bedeutungslosigkeit als ein Stäubchen im All, noch dazu ein Winzling, der es womöglich schafft, seinen kleinen Planeten unbewohnbar zu machen, zumindest für den Menschen. Das ist zu fürchten. Oder aber er lässt uns vor Freude und Dankbarkeit jubeln darüber, dass es in diesem unendlich weiten Raum des Universums dieses Menschlein gibt. Bisher wissen wir von keinem ähnlichen Wesen in diesem riesigen All. Dieses Menschlein, das große Gedanken und Gefühle hat und sich sogar als Gegenüber und Ebenbild des Schöpfers fühlt. Ich denke, jeder von uns kennt beides, nehme ich zumindest an. Beide Arten, uns in der Schöpfung zu spiegeln. Wenn wir uns im Klein-Klein unsere Alltagsprobleme verstrickt haben, kann der Blick oder der Gang in die Schöpfung hinaus all das relativieren und kleinliche Gedanken vertreiben, angesichts der großen Wunderwerke um uns her. Aber wir kennen auch das andere. Wir empfinden zum Beispiel die Schönheit der Natur plötzlich als Widerspruch, als Hohn fast, als unerträglichen Gegensatz zu unserer eigenen Befindlichkeit und zum Zustand der Welt. Im Frühjahr las ich in einer Zeitung: Der Frühling ist zurück und der Zustand der Welt ist ihm egal. Selbst der Krieg kümmert ihn nicht. Frühling wird immer schön und rücksichtslos. In Kiew liegen Blumen zwischen Scherben auf dem Boden. Draußen fallen Bomben auf Häuser. Der Frühling ist so verlässlich schön, dass es weh tut. Jetzt ist Sommer geworden. Alles blüht und wächst. Die Welt ist bunt und schön. Aber noch immer ist Krieg und kein Ende in Sicht. In Sicht allerdings viele Folgeprobleme des Krieges. Aber dann auch das andere. Können wir uns wirklich ungetrübt freuen an diesen Temperaturen hier heute? Der Gedanke, dass sie vielleicht Folgen des gefährlichen Klimawandels sind, kann auch die Freude an einem solchen Sommertag etwas trüben. Hiobs oder unsers Tunnelblick. Hiob zitiert zwar die traditionellen Worte des Schöpferlobes, doch in seinem Mund verändern sie ihren Charakter. Sie werden sogar zu bitteren Vorwürfen. In seinem Leiden bezieht er alles im negativen Sinn auf sich persönlich. Die Größe und Macht Gottes erlebt er als willkürlich, sogar als gewalttätig. Er spricht von dem Schöpfer in diesem kleinen Hymnus, der in seinem Zorn wütet. Berge stürzt er um und lässt die Erde bis in die Grundfesten erzittern. Ja, Hiob traut dem Schöpfer sogar zu, dass er der Sonne das Aufgehen verbietet und die Sterne abschaltet. Nicht nur und nicht erst durch die Eingriffe des Menschen hat die Schöpfung durchaus zwiespältige Züge. Etwa in Naturkatastrophen oder in gefährlichen Viren. Vieles in der Schöpfung ist von vornherein nicht ideal. Ja, manchmal sogar gefährlich, zumindest für den Menschen. Manchen Fehler in der Natur kann der Mensch ausgleichen, reparieren. Man denke nur an die Medizin. Gäbe es die moderne Medizin nicht, wären wir hier viel weniger Leute, würden viele von uns nicht mehr leben. Aber oft übersieht der Mensch dann wiederum, welche ungeahnt negativen Folgen seine Verbesserungsversuche und Eingriffe zeitigen können. Zum Beispiel bei Corona, ja, den Virus, solche bösen, blöden Viren gibt es wirklich in der Schöpfung. Dass sie aber von den Tieren auf die Menschen überspringen und solche Pandemien auslösen können, dazu haben wir einiges beigetragen. Oder die Naturkatastrophen. Es gab sie schon immer. Aber wir tragen einiges zu ihrer Verstärkung bei. Vieles für uns nicht so angenehme gibt es in der Natur schon immer. Die Schöpfung, wie sie uns der erste Schöpfungsbericht darstellt, in der alles sehr gut ist und alles auf das Wohlbefinden des Menschen ausgerichtet, war nie eine umfassende Beschreibung dessen, was wirklich ist. Eher eine Utopie, ein Ziel, ein Wunsch, wie Gott die Welt für den Menschen haben wollte. In anderen Texten wird die Schöpfung nicht so harmonisch und auf den Menschen zentriert dargestellt. Und ganz extrem ist es eben bei Hiob. Er sieht eher die dunklen Seiten. Er anerkennt die unendliche Größe und Macht Gottes, aber er lobt sie nicht wirklich, sondern er fürchtet sie, fühlt sich ihr ohnmächtig ausgeliefert. Er ist sauer mit dem Schöpfer. Hiobs Haltung erinnert mich an das Kind, das von einer Wespe gestochen wird und außer sich vor Wut schreit: Du blöder Gott, warum tust du mir das an? Warum hast du das so blöd gemacht? Kinder und Hiob nehmen das Widrige persönlich, fühlen sich persönlich dadurch angegriffen und trauen sich, ihre Wut Gott entgegenzuschleudern. Es nützt in dem Moment gar nichts, dem Kind zu erklären, dass doch auch Wespen für etwas gut sind und so weiter. So wenig wie es dem Hiob hilft, wenn seine Freunde ihm erklären, ach, sein Leiden ist bestimmt gerecht und ist bestimmt für irgendetwas gut. Im Gegenteil, das macht ihn erst recht wütend. Geht es uns nicht auch manchmal so? Diese ganzen Unzulänglichkeiten und Sollbruchstellen in der Natur, angefangen eben bei unserem Körper, der ab einem bestimmten Alter einfach früher oder später Zipperlein und Verschleißerscheinungen zeigt. Mein ehemaliger Kollege, Biologe, hat einmal, als jemand über seine Knie klagte, gesagt, naja, der Körper ist wirklich nicht gemacht für 80, 90 Jahre. Er ist gemacht für 50, 60 Jahre. Dann kann man natürlich, wenn man es persönlich nimmt, weiterfragen, aber warum hat er denn den Geist des Menschen so gemacht, dass er neben seinen guten Erfindungen auch so viel Blödsinn und Zerstörung anrichtet? Ich denke, wir alle kennen zuweilen den Tunnelblick des Hiob. Wir sehen die Widersprüche und Brüche in der Welt um uns her und nehmen es persönlich, fühlen uns gekränkt, womöglich verfolgt von einem Schöpfer, dessen Werk uns nicht so richtig durchdacht vorkommt, dessen Pläne wir nicht so richtig gut finden können. In Hiobs Tunnelblick spiegelt die Schöpfung nur seinen eigenen verzweifelten Gemütszustand. Er macht sein eigenes Erleben, sein persönliches Schicksal zum Maßstab für den Zustand des ganzen Kosmos. Da sei überhaupt kein sinnvoller und guter Plan drin zu erkennen, erzählt er Gott. Es wäre traurig, wenn dies das letzte Wort Hiobs zum Thema Schöpfung wäre und unseres. Gott sei Dank ist es nicht so. Denn ein umfangreiches, ganz anderes letztes Wort zum Thema spricht der Schöpfer selbst im Hiob-Buch. Gott verschafft sich Gehör in drei Kapiteln, 38 bis 41. Leider kann ich die jetzt nicht alle vorlesen, aber ich empfehle Ihnen sehr, die einmal zu lesen. Sein Tunnelblick, der alles auf sich und sein Schicksal bezieht, wird hier völlig als unzulänglich entlarvt. Und ich will doch ein paar von diesen Fragen, rhetorischen Fragen, die der Schöpfer dem Hiob stellt, Ihnen lesen. Das ist nur ein kleiner Teil. Gott fragt im Hiob-Buch: Ich will dich fragen und du lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag doch an, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Masse bestimmt? Wer die Messschnur über sie ausgespannt? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne allzumal frohlockten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen? Sag an, wenn du alles weißt, wo geht der Weg zu der Wohnstatt des Lichtes und wo hat die Finsternis ihren Ort? Hat der Regen auch einen Vater oder wer hat die Tropfen des Taus gezeugt? Aus wessen Schoß ist das Eis gekommen? Erhebst du die Stimme zu den Wolken und gehorcht dir der Wasserschwall? Entsendest du die Blitze, dass sie hinfahren? Dann ein ganzes Kapitel über ganz seltene Tiere. Man wundert sich, dass letztlich auch der Schreiber des Hiob-Buchs diese Tiere überhaupt kannte und ihre Lebensgewohnheiten. Bestimmst du die Zeit, da die Steinziegen gebären? Überwachst du das Kreisen der Hünden? Wird dir der Wildochs dienen wollen? Wird er des Nachts an deiner Krippe liegen? Und so weiter. Die rhetorischen Fragen erkundigen sich nach Hiobs Beitrag zur Schöpfung und nach seinen Kenntnissen über die wunderlichsten Phänomene dort. So führt ihm Gott beispielsweise eine Tierwelt vor, die dem Menschen fremd und teilweise auch feindlich ist. Aber diese Tiere haben ihr eigenes Recht auf Fürsorge, ihre Würde, ihr jeweiliges Geheimnis, das jenseits ist von Nutzen und Schaden für den Menschen. Ein Blick, wie er heute gefordert wird, dass wir die Natur, die Schöpfung in ihrem Eigenwert betrachten und nicht nur zum Objekt machen, nicht nur nach ihrem Nutzen für uns anschauen. Diese Beschreibungen weiten auch heute den Tunnelblick, der eben nur die Schöpfung nur nach unserem Nutzen und Schaden beurteilt. Denn was ein solcher Blick und Zugriff bewirkt, sehen wir ja heute mit großer Sorge. Auch das Meer und die Sternbilder von unseren Versen tauchen in dieser Rede wieder auf. Das Meer steht für die dunklen, gefährlichen Seiten der Schöpfung. Gott kämpft dagegen an, er befiehlt bis hierher und nicht weiter, also damit das Meer nicht alles überschwemmt. Aber er bemuttert es auch. Es heißt, er legt dem Meer Windeln aus Wolken und aus Dunkelheit an. Was für eine schöne Vorstellung. Das Meer, das riesige Meer, als das Baby, dem Gott Windeln anlegt. Er begegnet der zwiespältigen Schöpfung mit Macht und Güte. Wo Hiob beim Blick in den Sternenhimmel sinnlose Machtdemonstration sehen wollte, stellt sich Gott als ein Hirte vor, der diese ganzen Sterne und Sternbilder in ihren Bahnen lenkt. Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orions auflösen? Können auch wir uns Gott als einen fürsorglichen Hirten, als den unergründlich, aber gütigen Schöpfer und Lenker dieses unendlich ausgedehnten Universums, wie wir es ja jetzt wissen, denken? Ein Hirte all dieser Billionen, Millionen, Trillionen oder wie viele das immer sind, Sterne? Also nicht einfach ein anonymes, unendliches Universum, sondern ein Hirte, der das alles lenkt. Ja, vielleicht gelingt es uns immer wieder, uns Gott als einen Hirten, einen fürsorglichen Hirten hinter all dem vorzustellen. Wenn wir die Schöpfung nicht nur als Spiegel unserer Befindlichkeit und als Lieferant für unsere Bedürfnisse sehen, wenn wir unseren Blick weiten lassen und ehrfürchtig staunen über all das, was sich eigentlich mit jeder Erforschung und mit jedem Erkenntnisfortschritt als noch eigenwilliger, noch größer, noch geheimnisvoller, aber eben auch noch empfindlicher und noch schützenswerter zeigt. Nach diesem grandiosen Naturfilm, den Gott ihm vorgeführt hat, wird Hiob auf einmal ganz kleinlaut und demütig. Ich habe ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich gar nicht verstehe. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Und jetzt ist sein Lob, unseres auch, des Schöpfers ohne alle Bitterkeit. Die unfassbare Größe des Schöpfers, die unendliche Vielfalt, der geheimnisvolle Reichtum der Schöpfung, macht ihm keine Angst mehr. Er fühlt sich trotz allem, und er sitzt ja immer noch in Staub und Asche, aber trotz allem fühlt er sich geborgen und glaubt und hofft, dass des Schöpfers Gedanken und Pläne, die so viel größer sind als unser Erkennen, am Ende doch gut ausgehen. Dankbares Staunen erfüllt ihn, noch ehe Gott sein äußeres Schicksal wendet. Die Gewissheit, dass der Schöpfer dieses Universums so viel weiter und größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Dass seine Gedanken und Pläne erst richtig anfangen, wo unsere endgültig zu Ende sind. Das gibt mir, nicht immer, aber manchmal, Hoffnung und Kraft, all das zu tun, was wir können, um die Wunder, die nicht zu zählen sind, zu loben, zu schützen und zu bewahren. In dieser Hoffnung, dass Gottes größere Pläne uns helfen. Amen.